Super, herzlich willkommen. Ja, Jesus fordert ja auch von uns, dass wir die Kinder des Lichts sind. Wir sollen es sein. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, in Matthäus 5 ist das nachzulesen, ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Lampe an und deckt sie dann zu. Im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Von daher war das gar nicht so schlecht. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. An euren Taten sollen sie euren Vater im Himmel erkennen und ihn ehren, ihn preisen, ihn verherrlichen. Mit dieser Predigt möchte ich meine Gedanken weitergeben zu dem Jahresmotto einwandfrei leben. Das haben wir ja uns für dieses Jahr ausgesucht oder ich zumindest ausgesucht bekommen. Und einwandfrei leben steht jetzt nicht so wörtlich irgendwo in der Bibel. Und ich habe es aber an einigen Stellen, habe ich Verse oder Passagen der Bibel gefunden, wo ich denke, da spiegelt sich dieses einwandfrei Leben wieder. Was der KV sich gedacht hat, da müssen wir uns damit beschäftigen. Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, zu seinen Jüngern, zu uns letztendlich, ihr seid das Licht der Welt. Und damit teilt er die Welt in zwei Lager, Licht, Dunkelheit. Aber er macht auch eine Menge Druck. Er baut hier, finde ich, sehr viel Druck auf, indem er von uns fordert, gute Taten zu tun. Unser Leben soll so toll sein, dass alle Menschen um uns herum sagen, da erkenne ich Gott drin. Da handelt Gott. Das ist nicht ein Mensch, der da handelt, sondern darüber lerne ich Gott kennen. Und ich fange darüber an, Gott zu loben. Die Messlatte liegt hoch. Und nicht nur hier, an vielen Stellen der Bibel werden Dinge von uns gefordert, die erscheinen mir zumindest auf den ersten Blick hin nahezu unmöglich. Nie zu lügen, immer die Wahrheit zu sagen, immer aufrichtig, immer ehrlich, immer voll da, immer ansprechbar. So zu leben, wie Jesus gelebt hat. Gut, jetzt haben wir bald Oktober, das Jahr ist bald um, könnten wir ja sagen, haben wir auch so irgendwie ganz gut geschafft. Nächstes Jahr gibt es ein neues Motto. Aber zumindest für heute, denke ich, beschäftigen wir uns noch damit. Wie sind diese guten Werke, wie sind die überhaupt möglich? Wie können wir das realisieren? Wie können wir das umsetzen? Und was sind vielleicht Voraussetzungen dafür? Und so ein Thema, einwandfreies Leben, erschließt sich mir immer aus dem Zusammenhang, indem ich mehrere Stellen in der Bibel nehme, so wie ich sie verstehe. Und beurteilen Sie bitte selbst, ob das für Sie brauchbar ist oder nicht. Ich brenne für Jesus, ich brenne für ein Leben mit Jesus. Aber oft verbrenne ich. Da drehe ich irgendwann hohl. Manchmal verbrenne ich auch Boden, den ich mit Jesus gut gemacht habe. Aber es gibt ja gute deutsche Tugenden, Disziplin, Gehorsam, Fleiß. Und damit kriegen wir den Kahn schon wieder in Schwung. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was Jesus gemeint hat. Und das ist auch nicht das, was er gelebt hat. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und an dieser Aussage, da knabber ich schon seit einiger Zeit und ich fange an, sie zu verstehen. Jesus stellt meiner Leistung seine Beziehung gegenüber. Sein Gnädigsein, seine Liebe. Es geht nicht um das, was ich leiste. Ich gehe noch einen Schritt zurück. Wo nimmt Jesus die Bestimmtheit her, mit der er sagt, ihr seid das Licht der Welt? Christen sind ja Menschen, die mit Jesus leben, die eine gemeinsame Beziehung zu ihm aufbauen, ausbauen, in seiner Nachfolge stehen. Und immer wieder taucht im Neuen Testament, ist nicht wörtlich, aber auch im Zusammenhang, die Formulierung auf, in Jesus sein. ungefähr 170 Mal. Und Paulus alleine verwendet es über 90 Mal. Und er unterscheidet hier in Jesus und nicht in Jesus. Und diese Unterscheidung finde ich wichtiger, markanter als die Einteilung in vor Christus und nach Christus. Zwei Dinge sind mit der Entscheidung von Adam und Eva passiert, nicht mehr Gott zu folgen. Der Mensch hat sich von Gott entfremdet und das Ebenbild Gottes in uns wurde entstellt. Mit dem Eingehen einer Beziehung zu Gott passieren auch wieder zwei Dinge. Die Beziehung zu Gott wird wiederhergestellt und das Ebenbild Gottes, sein charakterliches Ebenbild, wird wieder entfaltet, wird ausgebaut, scheint durch, wird immer deutlicher. Jesus in mir ist eine auf einer Beziehungsebene die Beschreibung, wo befinde ich mich, während vor und nach Christus eine rein geschichtliche Betrachtung ist, auf dem Zeitstrahl. Jesus war immer voller Energie und er hat perfekt gelebt. Und das will er von uns. Gott selbst sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Da ist wieder dieser Druck da. Für mich zumindest lese ich das daraus. In Offenbarung 3, Vers 20 steht ein Vers, da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn mir jemand aufmacht, so gehe ich zu ihm hinein und mache Wohnung bei ihm. Das ist ein schwieriges Deutsch. Aber mir gefällt dieses Übertragen ganz gut. Wohnung bei mir machen. Er zieht in mir ein. Er ist in mir. Er ist nicht irgendwo um mich. Er ist nicht in der Kirche. Nicht nur. Er kommt ganz nah zu mir. Und dadurch trage ich Gott in mir und dadurch auch die Kraft Gottes in mir. Und jetzt, wie kriege ich die PS auf die Straße? Das ist ja dann immer eine spannende Frage. Jesus in mir, Kraft ist irgendwie da, wie geht's weiter? Da ist mir eine nette Geschichte eingefallen dazu. Ich bin Förster und Jäger und mit meinen beiden Jungs, mit dem Romin und dem Micha, bin ich öfters im Wald unterwegs. Wir reparieren Hochsitze, wir bauen Hochsitze, wir fällen Bäume, wir bringen Salzlecksteine in Ordnung, die unterschiedlichsten Sachen. Und dabei braucht man robustes Werkzeug, eine Kettensäge oder, die stinkt ein bisschen nach Öl, deswegen habe ich mir was mitgebracht, was nicht mitstinkt, eine Axt. Robustes Werkzeug, ja, ich habe zu tun, ich muss arbeiten und damit kann ich einen Baum fällen. Damit kann ich Nägel einschlagen, die unterschiedlichsten Dinge tun. Es ist so, die nächsten Wochen bin ich beruflich sehr eingespannt. Ich komme nicht dazu, in den Wald zu kommen. Ich muss dazu sagen, der Romin ist 7, der Micha ist 4,5 Jahre alt. Also gehe ich zu ihnen hin und sage, hör zu, meine geliebten Kinder. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ihr habt gesehen, wie ich gearbeitet habe im Wald. Ich habe euch gezeigt, worauf es ankommt. Wir haben es oft durchgesprochen. Ich bin jetzt nicht da und ich erwarte von euch, dass ihr den Job ausführt. Ihr wisst, im Herbst steht eine Drückjagd an. Da muss das Revier in Ordnung sein. Es liegt jetzt an euch. Nach diesen eindringlichen Worten nehme ich sie nochmal in den Arm. Ich küsse sie. Sag, ihr seid gut ausgerüstet. Ihr habt alles, was ihr braucht. Ihr habt ja euer Werkzeug. Ne? Damit sind wir immer gemeinsam unterwegs. Und los geht's. Dann verabschiede ich mich. Und weg bin ich. Das wäre gemein. Das wäre ungerecht. Das wäre menschenverachtend, sich so zu verhalten. Aber genau in dieser Lage stecken, glaube ich, viele, viele Christen. Sie wollen Jesus von ganzem Herzen lieben. Sie wollen ihm nachfolgen. Sie wollen gute Werke tun. Und es gelingt uns doch so selten. Und irgendwann setzt sich vielleicht die Gewissheit durch, ich bin irgendwie ein Versager, ich krieg's nicht hin. Bin ich überhaupt geeignet für das Christendasein? Und es Verwundert mich nicht, wenn in so einer Situation Menschen sagen, mit diesem Gott, mit diesem Glauben, mit diesem Christsein, da kann ich nicht viel anfangen. Ich falle immer wieder hin. Klar kann ich immer wieder aufstehen, aber irgendwie komme ich nicht weiter. Und wenn ich von Romin und Micha erwarte, dass sie dasselbe tun wie ich, dann muss ich ihnen auch dasselbe Werkzeug an die Hand geben. Und ich muss sie lehren, damit umzugehen. Und wo ist das Werkzeug im Leben eines Christen? Wo ist die Kraftquelle? Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr viel Frucht. Denn getrennt von mir passiert gar nichts. Da könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir ist mein Spielwerkzeug. Getrennt von Gott. Aber so ein Werkzeug ist natürlich auch eine gefährliche Angelegenheit. Das jetzt einem 7-Jährigen die Hand drücken, mache ich nicht, ist auch so schwer. Und manchmal benehmen Christen sich auch wie die Axt im Walde. Vieles passiert im Namen Gottes, da habe ich meine Zweifel, ob Gott das will. Im Rahmen meiner Ausbildung zum Förster habe ich, in Deutschland heißt es so schön, Sachkundenachweis erbracht. Also ich kann mit einer Motorsäge umgehen, ich kann mit einer Axt umgehen. Ich habe einen Motorsägenschein gemacht. Ja, was machen Christen? Christen gehen in einen Gottesdienst. Christen gehen in eine Kleingruppe, besuchen einen Hauskreis. Alle Jugendlichen kommen in Backbone. Ich lebe in einer Zweierschaft zum Beispiel. Also ich nicht, aber Christen leben in einer Zweierschaft. Christen besuchen eine Bibelschule, setzen sich mit Gottes Wort auseinander. Christen gehen auf Missionseinsätze, fahren woanders hin, erzählen anderen Leuten von Gott, üben quasi mal an Fremden, die sie nie mehr wiedersehen. Viele Jugendliche machen das, aber sobald man irgendwie 18, 19, 20 ist, hört sowas meistens auf, in seiner Freizeit zu tun. Wir haben einige Angebote bei uns in der Gemeinde, Rallye für Erwachsene, Tor zur Bibel, Möglichkeiten, Gott kennenzulernen. Was sagt Gott, was redet Gott vielleicht heute in mein Leben hinein und was erleben andere Menschen mit Gott? Da habe ich schon wieder viele Programmpunkte aufgezählt, die wir natürlich abarbeiten können. Aber genau das mag ich ja nicht. Ich mag ja nicht jetzt Punkte aufzählen, wo man sagt, so eine Checkliste, die arbeite ich ab und dann kommen irgendwann die guten Werke hinten raus. Vielmehr geht es darum, Gott kennenzulernen, Jesus kennenzulernen, zu wissen, was will er und was ist dran. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht. Also ich bin dann das Licht. Vor 11 Jahren habe ich hier gekniet und auf die Frage von Volker Lotzin, ob ich die Josephine heiraten möchte, habe ich mit Ja geantwortet. Sie hat das auch getan und Volker Lotz hat uns zu Mann und Frau erklärt. Seitdem bin ich ein Ehemann. Wenn ich jetzt morgens aufstehe, kann ich gut sagen, oh, weißt du, heute Ehemann, schlechter Tag, um Ehemann zu sein. Ändert das was? Ich bin Ehemann. Ich bin Vater. Das bin ich, ob ich das will oder nicht. Und manchmal mache ich den Job gut und manchmal nicht. Manchmal bin ich ein guter Ehemann und ein richtiger Ehemann und manchmal ein falscher. Und genauso bin ich manchmal ein guter Zeuge Christi und ein schlechter Zeuge Christi. Aber ich bin immer sein Zeuge. Und Gott fordert uns auf, seid meine Zeugen. Lebt als Kinder des Lichts. Ja, was sind nun die guten Werke? Brauche ich, glaube ich, kein Beispiele zu nennen, was gut und was schlecht ist. Manchmal gibt es da Grauschattierungen, aber ich glaube, wir wissen, was gut ist. Mein Konfirmationsspruch steht in Epheser 2, Vers 10, steht, dass ich von Gott berufen bin, um die Werke zu erfüllen, die er sich schon ausgedacht hat für mich, um das zu tun, die guten Taten, die hat er sich ausgedacht, die auf mich zurechtgeschnitten sind. Der Herr Pfarrer Klesi hat vor zwei Wochen, drei Wochen hier gepredigt über Apostelgeschichte 3. Es berichtet von Petrus, wie er in den Tempel hineingeht, durch die schöne Pforte. Da saß immer ein Mann, verkrüppelt, mit starken Körperbehinderungen. Und Petrus hat ihn in der Kraft Gottes geheilt. Das Thema ist abgearbeitet, aber mir ist eins aufgefallen dabei. Ich gehe davon aus, dass Jesus auch durch diese schöne Pforte durchging, mehr als einmal. Er muss auch diesen Menschen gesehen haben. Er hat ihn nicht geheilt. Er hat es nicht getan. Und auch als Jesus in den Himmel auffuhr, gab es Menschen, die waren krank. Da gab es Menschen, die waren traurig. Und da gab es Menschen, die waren einfach nur unglücklich. Und trotzdem hat Jesus gesagt, mein Auftrag ist erfüllt. Ich kann auch nicht alles. Und wir zusammen werden diese Welt auch nicht 100% verändern. Aber Gott hat für uns was vorgesehen. Er hat für uns einen persönlichen Plan. Einen gemeinsamen Weg, der auf uns zugeschnitten ist. Und diese Werke, die gilt es herauszuarbeiten. Und dafür sagt Jesus nicht nur, macht sie, sondern ihr habt die Kraft. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Er ist in mir. Gott ist in mir. Er will nicht etwas von mir, schmeißt mich ins kalte Wasser und sagt jetzt, lauf oder schwimm. Der Paulus schreibt an die Kolosser im ersten Kapitel, seitdem haben wir nicht aufgehört, für euch zu beten und Gott darum zu bitten, dass ihr seinen Willen erkennt und sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt. Dann nämlich könnt ihr so leben, wie es Gott gefällt und viel Gutes tun. Ihr sollt ihn immer besser kennenlernen und seine göttliche Kraft erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Was ist mein Platz? Was hat Gott mit mir vor? Was hat Gott mit dir vor? Die Frage, ob wir das glauben können, dass wir die Kraft Gottes in uns tragen, in uns haben. Jesus hat diese Welt verlassen und hat 11 Männer zurückgelassen, verschüchtert, verängstigt. Aber er hat sie ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat es letztendlich geschafft, dass wir heute hier Gottesdienst feiern, dass es Christen auf der ganzen Welt gibt, dass es ein Wort Gottes gibt, das weitergegeben wird und nicht mehrere. Ich habe einen Brief, wurde so unter der Hand weitergereicht über die Jahrhunderte hinweg. Jordan Consulting Group, es geht um die Tauglichkeit der Jünger. Adressat ist Jesus, Sohn des Josefs, Schreinerei in Nazareth. Sehr geehrter Herr, vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen über die 12 Personen, die Sie für Leitungspositionen in Ihrer Organisation ausgewählt haben. Alle Kandidaten wurden in der Zwischenzeit diversen Prüfungen unterzogen, welche durch unsere Computer bereits ausgewertet sind. Dazu wurde auch jeder von unserem Psychologen und Berufsberater interviewt. Die Resultate dieser Tests haben wir diesem Schreiben beigelegt und wir raten Ihnen, diese genauestens zu prüfen. In der Folge haben wir einige Kommentare zusammengestellt. Das ist Teil unserer Dienstleistung, die wir Ihnen nicht gesondert berechnen. Unsere Berater sind der Meinung, dass fast alle Ihre Kandidaten eine eher fragwürdige Vergangenheit haben, sowie an beruflichen Fähigkeiten mangeln, sodass sie für Ihre Art Firma und Unternehmen nicht geeignet wären. Wir raten Ihnen daher, Ihre Suche nach Personen fortzusetzen, welche berufliche Erfahrung sowie Potenzial als Führungskraft mit sich bringen. Simon Petrus ist emotional unbeständig und wird schnell wütend. Andreas hat absolut keine Führungsqualitäten. Den zwei Brüdern, Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, sind ihre persönlichen Interessen wichtiger als Loyalität. Thomas scheint eine zweifelnde Natur zu haben und könnte damit einen schlechten Einfluss auf ihre anderen Mitarbeiter haben. Wir halten es für unsere Pflicht, sie darauf aufmerksam zu machen, dass Matthäus auf der schwarzen Liste der Vereinigten Jüdischen Geschäftsleute aufgeführt ist. Jakobus, der Sohn des Alpheus, neigt zu radikalen Handlungen und bei den Tests hat er sich als eindeutig manisch-depressiv erwiesen. Einer ihrer Kandidaten jedoch beweist großes Potenzial. Er ist ein Mann mit vielen Fähigkeiten und Kapazitäten. Er weiß, mit Menschen umzugehen, hat ein gutes kaufmännisches Verständnis und verfügt über sehr gute Beziehungen zu Personen in hohen Positionen. Er ist sehr motiviert, ehrgeizig und zuverlässig. Wir empfehlen ihn, Judas Iskariot als ihre rechte Hand und Controller einzusetzen. Alle anderen Fälle erklären sich von selbst. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihrem neuen Unternehmen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Ja, das sagt die Welt. Eine erfolgreiche Unternehmensberatung hat sich bis heute tapfer gehalten und ich habe in Vorbereitung auf die Predigt auch einen Auftrag eingeholt, und zwar ich bin nach unserer Gemeindeleitung befragt und ich habe den Brief jetzt hier. Würde ich vielleicht mal ein paar Auszüge vorlesen. Das ist natürlich ein Witz, ja. Ich habe ein weißes Blatt hier. Diese Firma gibt es nicht. Und das ist gut, dass es ein weißes Blatt ist, weil Gott gibt uns die Möglichkeit, immer einen Neuanfang zu machen. Er kennt unsere Geschichte. Er ignoriert sie auch nicht. Es ist unsere Geschichte. Es ist Teil unserer selbst. Aber wir haben die Möglichkeit, neu anzufangen. Wir können auf dem weißen Blatt Papier mit ihm Geschichte schreiben. Wir können mit ihm anfangen. Er stellt uns auf weiten Raum. Und wenn wir uns als Matthäus oder als Johannes fühlen, als Petrus, das reicht völlig aus, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Und durch Menschen, die der Heilige Geist treibt, wird diese Welt verändert. Gott braucht keine perfekten Menschen. Das ist nicht mit einwandfrei gemeint. Er braucht Menschen, die erfüllt sind von ihm. Amen.